predige heute über Klagelieder 3, Vers 19 bis 26. Ich wiederhole das, Klagelieder 3, Vers 19 bis 26. Da sagt Jeremia, der die geschrieben hat, meines Elends und meiner Irrsal zu gedenken ist Wermut und Gift. Ohne Unterlass denkt meine Seele daran und ist gebeugt in mir. Das will ich zu Herzen nehmen, darum will ich hoffen. Die Gnadenerweise des Herrn sind noch nicht aus, ja, sie sind noch nicht zu Ende. Jeden Morgen neu ist sein Erbarmen und groß ist deine Treue. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen den, der auf ihn hofft, gegen die Seele, die ihn sucht. Es ist gut, in Stille zu harren auf die Hilfe des Herrn. Wir feiern heute Erntedankfest. Vielleicht ist manche auch aus diesem Grund hierher gekommen, um mit dabei zu sein. Wir können Gott danken für die Früchte des Landes, können danken dafür, dass wir in einem Land wohnen, das in der Lage ist, sich selbst landwirtschaftlich zu ernähren, das sogar einen gewissen Überfluss erreicht, wenn wir an unseren Milchsee denken, an den Butterberg, an den Weinsee und ähnliche Dinge. Überfluss. Wir denken an die Industrie, die Früchte des Fleißes bringt. Wir denken an die ganze Infrastruktur dieses Landes, die ja letztlich auch eine Frucht ist, die wir jeden Tag genießen. Und darüber können wir Gott loben. Ich finde gut, an einem Tag zumindest einmal bewusst Gott auch für solche Dinge zu danken. Dazu noch all die Schönheit der Pflanzen, der Blumen und der Natur, an der wir uns freuen. Wenn ich diesen Predigttext vorhin vorgelesen habe, müssen wir jetzt ein klein bisschen Abstriche machen an unsere Vorstellung der Freude, uns versetzen in eine Situation, in der es nichts zu essen gibt, in der die Leute morgens Brot gerne essen würden, vielleicht Rinde gegessen haben, in der sie Wurzeln ausgegraben haben, in der viele Leute Hungers gestorben sind, in der viele Krankheiten sich entfaltet haben, weil die Leute gesundheitlich unterernährt, sehr schwach geworden waren, in der furchtbare Verbrechen geschehen sind, um an Nahrungsmittel heranzukommen. Unter anderem haben Mütter ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen. Also Perversionen, die es eigentlich nur fast bei Kriegsgefangenen in manchen Lagern gab nach dem letzten Krieg, dass Gefangene sich gegenseitig gegessen haben. Las ich zumindest. In so eine furchtbare Lage müssen wir uns hineinversetzen. Zudem hatte gerade ein Feind die Hauptstadt erobert. Jerusalem war dem Erdboden gleichgemacht worden in vielen Bereichen. Viele hatten ihre vertrauten Angehörigen verloren. Ganz Jerusalem war mehr oder minder ein Friedhof. Das Zentrum des Glaubens war zerstört worden, der Tempel. Die Straßen waren voller Trümmer, die Häuser kaputt, die Leute deprimiert. Und falls sie dem glaubten, was Gott ihnen sagte, wussten sie, dass vor ihnen ungefähr mindestens 50 Jahre Kriegsgefangenschaft stehen. Und in dieser absolut rabenschwarzen Lage taucht ein Mann auf hier, und der diese Klagelieder schreibt, völlig verständlich, und dann aber zwischendrin sagt, ich will hoffen. Ja, dieses ganze Elend, was er miterlebt, und dann sagt er, ich will hoffen. Er sagt, wenn ich an mein Elend denke, ist das wie wenn ich Wermut trinke und Gift. Es ist ja so, wenn man das Elend sich noch besonders vor Augen malt, wird es noch schlimmer. Es wäre so, wie wenn jemand, der seinen Ehepartner verloren hat, noch ein Bild auf dem Totenbett knipst und dann überall sich dieses Bild in die Wohnung hängt. Ja, dann würde sein Elend überhaupt nicht mehr loswerden. Er sagt, wenn ich an mein Elend denke, ist das wie Wermut und Gift. Und vielleicht ist jemand heute Morgen in irgendeinem Elend drin, nicht gerade in diesem, wie ich es beschrieben habe, zu essen wird er wahrscheinlich genügend haben. Aber vielleicht ist irgendwas in seiner Familie auseinandergefallen, vielleicht beruflich schwierig oder dass er sonst irgendwo schwarze Dinge sieht, die ihn bedrücken. Der müsste ganz besonders gut hinhören, was Gott ihm sagen will. Ich will aber vorher noch die Ursachen des Elends aufdecken, weil es ja schlecht ist, nur die Wirkungen zu betrachten und die Ursachen zu übersehen. Was waren die Ursachen gewesen? Die Ursachen waren die, dass damals die Sexualität vorherrschend war in der Gesellschaft. Es wurde geradezu ein Kult daraus gemacht, dass das Wohlstandsdenken dominierte und auch in der Wirtschaft die Wahrheit hinten angestellt wurde, wenn man nur Gewinne machte. Dass die Regierung von mächtigen Interessengruppen beeinflusst wurde obwohl sie sich ein frommes Mäntelchen umhängte, dass die Theologen zu Zeitfragen Stellung nahmen, aber das Wort Gottes nicht mehr in das Leben der Leute hineinbrachten, sodass es ihr Leben verändert hätte. Es war ein kleiner Einblick, dass Eltern ihre Kinder dem Wohlstands- und Sexualdenken geopfert haben, dass der Aberglaube überhand nahm, es entstanden ständig neue Kulte, das ganze Heer des Himmels wurde angebetet, Horoskope blühten Tag und Nacht. Das war die Voraussetzung. Und dann hat Gott sein Gericht gebracht, wo alles zerbrach und auseinanderfiel und diese finstere Nacht entstand. Und was sagt der Jeremia hier? Er sagt, ich will, und was will er? Ich will zu Herzen nehmen, ich will hoffen. Doppelpunkt, die Gnadenerweise des Herrn sind noch nicht zu Ende. Er sagt mitten in diesem Elend, ich will hoffen. Das ist erstaunlich. Glauben heißt hier umdenken lernen, unter der Führung des Willens gebunden an Gott. Ich wiederhole das. Glauben heißt umdenken lernen, unter der Führung des Willens gebunden an Gott. Ich habe nur eine Bitte, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne hinterher stellen, aber nicht jetzt. Stört mich persönlich sehr. Glauben heißt umdenken lernen, unter der Führung des Willens gebunden an Gott. Und der Jeremia sagt, ich will umdenken lernen, nämlich Hoffnung gewinnen. Die Gnadenerweise Gottes sind noch nicht zu Ende. Was für Gnadenerweise gab es da? Der erste war der, dass sie überhaupt noch lebten. Das war ein großartiger Gnadenerweis. Dann hatte er viele Aussagen über die Zukunft, wie es weitergehen würde. Und der Jeremia selbst hatte ja viele davon gebracht, zum Beispiel, dass er mal ein Erlöser auftauchen wird, dass das Volk nach der Gefangenschaft wieder zurückkommt, dass Gottes Treue sogar in diesem Ausland da sein wird, dass es ihnen dort durchaus gut gehen kann und Gott sie zurückführt. Und das finde ich gut. Hier steht, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen. Ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen den Tag begonnen haben, als Sie in den Spiegel geschaut haben und Zähne geputzt haben, ob da Sorgen in Ihrem Kopf waren oder Zuversicht, ob Sie innerlich gebetet haben oder überlegt haben, was so in der Woche alles auf Sie zukommt. Hier heißt es, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen. Das heißt, ich kann von Gott jeden Tag etwas Positives erwarten. Jeden Morgen neu. Auch wenn der Tag vorher ein bisschen schwierig war, wenn ich irgendwo vielleicht versagt habe, wenn Dinge schief liefen, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen. Und wir werden nachher dieses Lied singen, was hier angezeigt ist, wo es heißt, all Morgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Das hängt an dieser Aussage hier, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen. Die Gnadenerweise sind noch nicht zu Ende. Und das möchte ich jedem sagen, gerade dann, wenn er meint, seine Lage sei rabenschwarz. Da gibt es natürlich ein anderes Lied, was viele kennen. Es hat eine fantastisch schöne Melodie und einen Text, den ich nicht gerne aufgreifen möchte. Kennen fast alle von uns. Wo es heißt, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Ist so eine schöne Melodie, fantastische Melodie. Und dann wird beschrieben, wie so ein Tag verläuft, wenn Gott die Führung nicht hat. Es wird in diesem Lied fantastisch beschrieben. Und was da alles schiefläuft und wo es schließlich endet, allerdings ist dann die Sache sicher etwas makaber. Ist die Frage, was die Melodie meiner Morgende ist. Ob ich singen kann, allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Oder ob ich singen werde, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Ist die Frage, wohin ich blicke, ob ich nur in den Spiegel blicke oder ob ich nach oben blicke zu dem, der mir für jeden Tag fantastische Zusagen seiner Gnade gibt. Zu der Zusage gehört auch die Vergebung dazu. Wenn gestern etwas schief lief, braucht es mich heute nicht zu belasten, weil der Herr es mir vergibt. Und zu der Zusage der Gnade gehört auch dazu, dass Gott weiterführt. Das Volk damals musste im Ausland sein, 70 Jahre. Das hatte Gott ihnen angekündigt, hatte zwar keiner geglaubt, bis es geschah. Von diesen 70 Jahren waren zu Beginn meines Textes hier schon 20 Jahre verstrichen, weil das Volk in drei Etappen in die Kriegsgefangenschaft kam. Die ersten 606 vor Christus, dann die nächste Gruppe 596 und dann der ganze Rest 586 vor Christus. Waren schon 20 Jahre um, jetzt waren nur noch 50 Jahre Kriegsgefangenschaft vor ihnen. Aber der Jeremia wusste, der Herr wird auch dort sein. Er wird uns zurückbringen. Er wird sogar das Volk Israel später einmal zu einem Segen machen für die ganze Erde. Und was hat das Volk gelernt in der Zeit? Etwas sehr Wichtiges. Sie haben gelernt, sich von einem Gebäude zu lösen. Sie dachten, Gott wohnt in Jerusalem, uns kann nichts passieren. Er ist unser Glücksbringer, unser Garant. Und dann war dieser Tempel zerstört worden. Gott hatte nicht mit dem Hammer draufgeschlagen, er hatte kein Unwetter geschickt, es war einfach untergegangen. Was haben sie gelernt in der Gefangenschaft? Sie haben gelernt, an das Wort Gottes zu glauben. Sie hatten ja nichts anderes mehr, sie konnten es nur noch lesen und darüber beten. Und genau das ist das, was jeder von uns lernen kann, dem Wort Gottes zu vertrauen und darüber zu beten und zu sagen, Herr, das gilt mir, was hier steht. Jeden Morgen neu ist dein Erbarmen und darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank. Das Volk wurde später zurückgeführt. Das ist jetzt schon ein geschichtlicher Einblick. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut, wussten, wie der Gott ist in unserer Mitte, lebten dann ein paar Jahrhunderte im Land, schlecht und recht. Und da sie leider doch nichts gelernt haben, hat Gott sie das nächste Mal 2000 Jahre aus ihrem Land verjagt. Das erste Mal waren es 70 und dann 2000 Jahre. Wir können gerade jetzt so erleben, wie sie wieder zurückkehren. Zwar nicht alle, aber doch viele von ihnen. Aber er sagt, ich halte an meiner Treue fest. Ich habe das Volk nicht einfach verjagt und gesagt, ich mag euch nicht mehr. Im Römerbrief steht, Gott kann seine Berufung nicht bereuen. Ich wiederhole das, Gott kann seine Berufung nicht bereuen. Das heißt, er hat das Volk berufen und selbst wenn er es so sehr züchtigen musste, lässt er es nicht einfach laufen. Er holt es wieder zurück. Und das möchte ich auch jedem unter uns sagen. Wenn Jesus dich wirklich erwählt hat und er in deinem Herzen wohnt oder in dem Herzen deiner Angehörigen, dann hält er an dir fest. Auch wenn da Jahre sozusagen der Verbannung dazwischen liegen, wo Dinge grundsätzlich schieflaufen, meistens durch eigene Schuld, er hält an dir fest. Er ist bereit, dich zurückzuführen, weil seine Treue groß ist. Und das finde ich schön. Der ganze Abschnitt hier ist in der dritten Person geschrieben. Immer sein Erbarmen, aber dann heißt es, deine Treue ist groß. Das heißt, an der Stelle betet der Jeremia und redet Gott persönlich an. Ich will ein Beispiel bringen von dieser Größe der Treue Gottes. Ich kenne viele Leute, die mit Jesus einmal angefangen haben, gerade junge Leute, Konfirmanden oder auch junge Erwachsene, die Jesus liebgewonnen haben. Und dann haben sie einen Partner liebgewonnen, der Jesus nicht kannte. Und dann saßen sie plötzlich zwischen zwei Stühlen. Sie wollten aber auf einem Stuhl sitzen und da haben sie sich zu ihrem Partner gestellt und den Glauben an Jesus einschlafen lassen. Nicht, dass sie sagten, er ist falsch, aber er hat nichts mehr bedeutet für sie. Ich denke an einen jungen Mann, der mir Vorbild war. Er war mitbeteiligt, als ich selbst zum Glauben kam, als Mitarbeiter. Später hat er dann eine junge Dame kennen und lieben lernen, die Jesus nicht kannte, hat sie geheiratet, hat seinen Glauben mehr oder minder auf Eis gelegt. Später wurde dann auch seine Ehe etwas eisig. Er lebte dann getrennt von seiner Frau mit den zwei Töchtern. Und in diesem Elend der Trennung hat er dann ganz neu gefragt, wie ist das eigentlich mit Gott? Gibt es Vergebung? Gibt es noch einen Ausweg für mich? Er hat sein Leben Jesus neu anvertraut und hat nach Jahren der Trennung jetzt wieder den Weg zu seiner Frau gefunden. Sie wohnen probeweise zusammen, um zu testen, ob sie nicht vielleicht doch wieder miteinander dieses Bündnis aufbauen können. Ich erwähne es als Beispiel, Sie kennen diesen jungen Mann nicht. Er spürt, Gott hält an mir fest, aber da liegen Jahre der Dürre dazwischen. Und trotzdem gilt sein Erbarmen mir ganz persönlich und ich denke auch meiner Frau, meinem Ehepartner. Gott hält fest, er ist treu. Und was heißt es hier? Gott ist mein Teil. Am letzten Sonntag hatten wir ja hier eine Tombola und da haben viele Leute Lose gekauft. Ich hätte nie gedacht, dass die so schnell alle verschwinden. Und dann hinterher hatten sie Nummern und guckten, was ist jetzt mein Teil? Was habe ich gewonnen? Und manche sagte, ach, das verschenke ich weiter, das kann ich nicht gebrauchen. Und manche sagte, es ist großartig, prima, hätte ich nicht gedacht, dass ich für eine Mark so viel kriege. Und was ist der Gewinn meines Lebens? Hier sagt der Jeremia, mein Teil ist Gott. Das ist der größte Gewinn, der Hauptgewinn meines Lebens. Was er alles verloren hatte gerade, konnte er besichtigen. Seine Wohnung, vielleicht nahe Angehörige, den Staat ein Stück weit. Aber er sagte, mein Teil ist Gott und darüber freue ich mich. Es wäre schön, wenn viele sich darüber freuen, weil ihr Teil Gott ist. Jesus im Herzen. Das ist gut. Und dann heißt es hier, und damit hört das Ganze auf, es ist gut, in Stille zu harren auf die Hilfe des Herrn. Und ich verrate sicher kein Geheimnis, dass das für die meisten Leute das größte Problem ist. Es ist gut, in Stille zu harren auf die Hilfe des Herrn. Deutsche speziell sind ja Leute, die gerne arbeiten, die rastlos sind, Tag und Nacht. Ich habe mal einen Pfarrer bewundert, der so furchtbar viel tat. Ich sagte immer, meine Frau, wenn ich nur halb so viel tun würde, würde ich schon einen Herzinfarkt kriegen. Dann hat er seinen Urlaub abgebrochen, weil er es nicht ertragen konnte, nichts zu tun. Ich erwähne das nur als Beispiel. Vielleicht gibt es andere Leute, die einfach auch es nicht ertragen können, nichts zu tun. Und dann legt Gott plötzlich jemand ins Bett mit einer schlimmen Krankheit und auf einmal hat er Stille. Oder er legt seine Partnerbeziehung auf Eis. Auf einmal hat er ganz viel Zeit und ist erschreckt. Was mache ich damit? Was kann ich jetzt tun? Hier heißt es, es ist gut, in Stille zu harren auf die Hilfe des Herrn. Harren heißt vertrauend abwarten. Manchmal kann man die Dinge nicht verkürzen, das geht nicht. Man kann nur vertrauend warten, bis sie reif sind und Gott jetzt handelt und zeigt, wie seine Lösung aussieht. Warum musste Israel in die Kriegsgefangenschaft? Die Antwort ist ganz einfach, sie konnte nicht vertrauend warten. Jedes siebte Jahr im Land sollte ein Sabbatjahr sein. Das heißt, sie sollten in diesem Jahr weder säen noch ernten, sondern Gott würde ihnen im sechsten Jahr eine Ernte geben für 3 Jahre. Und das haben die nie zu Wege gebracht. Sie konnten nicht warten. Sie konnten nicht sagen, wir sind jetzt ein Jahr frei. Wir haben Zeit füreinander, wir haben Zeit für Gott. Nein, die wollten lieber etwas arbeiten. Sie wollten lieber ungehorsam sein und arbeiten, als Gott vertrauen. Und dann hat Gott sie ins Ausland geschickt und hat gesagt, jetzt gebe ich eurem Land 70 Sabbatjahre, wo es sich 70 Jahre lang erholen kann. Genau das, was ihr ihm entzogen habt. Und jetzt habt ihr viel Zeit, weil ihr all das, was ihr zu Hause tun wolltet, nicht mehr tun könnt. Ich möchte das zusammenfassen. Die Lage war rabenschwarz. Und noch darüber nachzudenken, war Gift für einen persönlich, weil es die Schwärze noch unterstrich. Aber dann sagt jemand, ich will. Und zwar, was will ich? Ich will hoffen. Warum? Weil Gott mein Teil ist, den habe ich nicht verloren. Weil sein Erbarmen trotzdem jeden Morgen da ist und seine Gnadenerweise noch lange nicht zu Ende sind. Und das möchte ich jedem sagen, dass das auch ihm persönlich gilt. Gottes Gnadenerweise sind noch nicht zu Ende in deinem Leben. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Gott ist dein Teil durch Jesus, der dich liebt. Und es ist auch für dich gut, in Stille zu harren auf die Hilfe des Herrn. Das heißt, darauf vertrauend zu warten, was er in deinem Leben tun möchte, für dich, durch dich, um Gott zu ehren, sodass du selbst dich darüber freust. Herr Jesus, wir loben dich, dass du Dinge grundsätzlich verändern kannst. Wir loben dich, dass du uns aus dieser rabenschwarzen Nacht der Sünde herausgeholt hast, als du am Kreuz gestorben bist für uns, nach dieser Sonnenfinsternis. Wir loben dich, dass es durch dich Licht wird in unserem Leben. Wir loben dich, dass du uns einen Ausblick nach vorne gibst, eine gute Perspektive und dass durch dich Gott auch als Vater unser Teil ist.